Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir befinden uns zurzeit mitten im 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Darin beschreibt der Apostel Paulus, wie gern er sein Leben in der diesseitigen Welt hinter sich lassen würde, um ganz bei Gott zu sein. Kein Wunder angesichts der Anfeindungen, denen er immer wieder ausgesetzt ist. Gleich am Anfang des 2. Korintherbriefes hat er sogar erwähnt, dass die Situation einmal so bedrückend gewesen sei, dass er fast verzweifelt wäre. Dennoch, von echter Todessehnsucht, die auch die Auslöschung der eigenen Persönlichkeit herbeiwünscht, keine Spur. Ganz im Gegenteil. Die Gewissheit, eines Tages bei Jesus zu sein, gibt Paulus die Kraft, sich hier auf der Erde mit Herz und Verstand für seinen Herrn einzusetzen. Die Gewissheit, eines Tages bei Jesus zu sein, gibt Paulus die Kraft, sich hier auf der Erde voll und ganz für seinen Herrn einzusetzen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Und er fügt hinzu, darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm, unserem Herrn, wohlgefallen. Bis hierher kann ich als Christ den Gedanken des Apostels Paulus gut folgen. Doch in Vers 10 folgt ein Argument, das mir immer noch ein wenig fremd ist, obwohl Paulus es in einigen seiner Briefe anführt. Offenbar ist die Aussicht, von Jesus Christus eine Belohnung zu bekommen für sein Sich-Abrackern hier auf Erden, ein großer Anreiz für Paulus. Dass ein Sportler alles dafür gibt, um beispielsweise eine olympische Medaille zu erringen, dafür haben die meisten von uns Verständnis. Aber im Dienstsein für Jesus Christus, das wollen die meisten von uns doch lieber sozusagen ehrenamtlich. Doch woher kommt eigentlich diese Scheu, offen zu sagen, ich leiste gute Arbeit für Jesus Christus, damit er sich darüber freuen kann und mich dafür belohnt? Der Apostel Paulus kennt diese Scheu jedenfalls nicht. Hier noch einmal aus Kapitel 5, der 10. Vers, auf den ich bereits in der letzten Sendung ganz kurz eingegangen bin. Paulus schreibt, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wie schon beim letzten Mal erwähnt, hier geht es nicht um Leben oder Tod, um Erlöstsein oder Nicht-Erlöstsein, sondern um einen gerechten Lohn, den jeder Christ von Jesus erhalten wird. Und die Höhe des Lohns hängt davon ab, was er getan hat bei Lebzeiten, schreibt Paulus. Nun könnte ich ja auf den Gedanken kommen, nee, das will ich nicht. Das wäre mir peinlich, einen Lohn dafür zu bekommen, was ich im Laufe meines Lebens für Jesus getan habe. Doch offenbar werde ich mich dem nicht entziehen können. Denn Paulus schreibt, wir, und damit meint er die Christen, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wenn wir uns daran erinnern, was am Anfang von Kapitel 5 über den sterblichen Körper des Menschen gesagt wurde, der durch einen neuen geistlichen Leib im Himmel ersetzt wird, dann könnte man auch sagen, wir werden vor dem Richterstuhl Christi darüber Rechenschaft ablegen müssen, was wir mit unserem sterblichen Körper gemacht haben, ob wir ihn zur Ehre Gottes eingesetzt haben. Allein schon deshalb sollten wir unseren Körper und seine Fähigkeiten, ja, unser irdisches Leben als Ganzes nicht geringschätzen. Im 1. Kapitel des Philipperbriefes spricht Paulus sogar davon, dass Christus an seinem Leibe verherrlicht werde, also an dem Leib des Apostels Paulus. Und dann fügt er hinzu, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Des Weiteren erwähnt Paulus, dass er einerseits Lust hätte, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber, so Paulus wörtlich, es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Während Paulus zunächst betont, wie schwer es ihm fällt, die richtige Wahl zu treffen, kommt er dann zu einem eindeutigen Entschluss. In solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich. Hier wird deutlich, dass der Wunsch, bei Jesus zu sein und einen Lohn von ihm zu bekommen, Hand in Hand geht mit dem Wunsch, Jesus durch das eigene Leben zu verherrlichen. Damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, schreibt Paulus. Während einer Kinderstunde in der Gemeinde soll der Pastor einmal gefragt haben, wer von euch möchte gern in den Himmel kommen? Es dauerte keine 2 Sekunden und alle haben ihre Hände nach oben gestreckt. Alle, bis auf ein Junge. Was ist mit dir? Fragt ihn der Pastor. Willst du etwa nicht in den Himmel? Doch natürlich, lautet die Antwort. Aber sie haben doch erzählt, dass sie heute noch eine große Ladung Brennholz bekommen. Und da möchte ich ihnen erstmal dabei helfen, hinterm Schuppen die Holzscheite zu stapeln. Pflichtbewusstsein, aber auch eine gehörige Portion Liebe gehören also dazu, wenn man im Dienst Jesu Christi steht. Nur gierig auf den Lohn zu sein, den man sich erhofft, das wäre sicher nicht die richtige Motivation. Aber verbunden mit dem Wunsch, dass durch die eigene Arbeit und das eigene Leben Jesus verherrlicht wird, das ist offenbar völlig in Ordnung. Noch einmal möchte ich betonen, dass in unserem Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief nicht von dem Weltgericht die Rede ist, das vor allem im Buch der Offenbarung, Kapitel 20, erwähnt wird. Bei dem sogenannten Weltgericht werden nur die Ungläubigen zur Rechenschaft gezogen. Davon sind Christen jedoch nicht betroffen, denn jeder einzelne von ihnen steht im Buch des Lebens, das an etlichen Stellen in der Offenbarung erwähnt wird. Diese Christen haben das erlebt, wovon Jesus einmal gesprochen hat. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. In unserem Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, erreichen wir nun Vers 11. Paulus schreibt, »Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind.« Den Herrn fürchten, im heutigen Sprachgebrauch würde man vielleicht eher sagen, Respekt haben vor dem Herrn. Denn Gottesfurcht bedeutet ja nicht, vor Gott einfach nur Angst zu haben, sondern zur Gottesfurcht gehören auch Liebe und Verehrung. In den Sprüchen Salomos heißt es, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn, und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Den Herrn zu fürchten ist also etwas durch und durch Positives. Wer dagegen meint, Gott respektlos behandeln zu dürfen, der muss sich nicht wundern, wenn Gott ihn das Fürchten lehrt. Im Hebräerbrief Kapitel 10 heißt es zum Beispiel, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Zurück zu unserem Bibeltext. Ein weiterer Begriff, der uns heute nicht mehr so recht geläufig ist, der aber in Vers 11 zweimal vorkommt, lautet offenbar werden. Wir sind vor Gott offenbar, schreibt Paulus, und wir sind auch vor eurem Gewissen offenbar, also vor dem Gewissen der Korinther. Was ist damit gemeint? Vor jemandem offenbar sein oder werden heißt im Grunde, dass man sich offenbart hat, dass man sich vor dem anderen nicht verstellt, sondern sich zu erkennen gibt, wie man wirklich ist. Vor Gott kann man sich sowieso nicht verstellen, vor ihm ist man auf jeden Fall offenbar. Anders steht es mit den Mitmenschen, denen kann man so einiges vormachen. Doch Paulus nimmt für sich in Anspruch, vor dem Gewissen der Korinther offenbar zu sein. Das heißt, er verstellt sich nicht vor ihnen und erwartet deshalb im Gegenzug, dass sie ihm keine unlauteren Absichten unterstellen. Seine Missionstätigkeit dient nicht dazu, möglichst viele Leute um sich zu scharen und als Evangelist berühmt zu werden, sondern Paulus und auch Timotheus und die anderen Apostel und Mitarbeiter möchten Menschen für Jesus gewinnen. Vers 12. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Anders ausgedrückt, mir liegt nichts daran, mich selbst zu loben. Aber wenn andere Leute daherkommen, für die nur Äußerlichkeiten wichtig sind, dann könnt ihr ihnen ruhig von mir erzählen. Denn mir ist nicht das Äußerliche wichtig, sondern das, was der Ehre Gottes dient. Ein wichtiger Punkt im Dienst des Apostels Paulus scheint mir zu sein, dass er den Leuten immer reinen Wein einschenkt. Dass er vor ihnen, wie wir vorhin gehört haben, offenbar ist und sich nicht verstellt. Im ersten Korintherbrief zum Beispiel hat er alle möglichen Missstände angesprochen, die unter den Christen in Korinth aufgetreten sind. Nicht um sie zu verletzen, sondern um ihnen den rechten Weg zu weisen. Und genauso kompromisslos ist er auch denen begegnet, die vom Glauben nichts wissen wollen, und hat ihnen gesagt, dass sie in die Irre gehen. Ich meine, dass wir uns für die Verkündigung des Evangeliums heute einiges vom Apostel Paulus abgucken können. Es ist nicht gut, ein weichgespültes Evangelium unter das Volk zu bringen und Menschen, die womöglich verloren gehen, in falscher Sicherheit zu wiegen. Andererseits bringt es aber auch nichts, von der Kanzel Blitz und Donner herabfahren zu lassen. Denn das hat nichts mit Gottes Liebe zu tun, die wir als Christen ihnen doch nahe bringen möchten. Ich komme nun zu Vers 13 in unserem Bibeltext. Weiter schreibt Paulus: Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Anscheinend ist Paulus einigen seiner Zeitgenossen suspekt gewesen. Eine Spur zu leidenschaftlich. In manchen Dingen auch zu kompromisslos. Und zu uneigennützig, wenn man daran denkt, was er für die Verkündigung des Evangeliums alles auf sich genommen hat. Dass er außer sich war für Gott. Diese Formulierung könnte also bedeuten, dass Paulus von einigen Leuten schlichtweg als ein verrückter Sonderling angesehen wurde. Der Bibeltext lässt aber auch eine andere Deutung zu. Demnach könnte es sein, dass Paulus manchmal vom Heiligen Geist ergriffen und in einen ekstatischen Zustand versetzt wurde. Weiter ab Vers 14. Paulus schreibt: Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort sich nicht selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Diese beiden Verse sind so gehaltvoll, dass man viele unterschiedliche Aspekte in ihnen entdecken kann. Schon die erste Aussage scheint mir wichtig zu sein. Denn die Liebe Christi drängt uns. Tatsächlich sind mir schon Christen begegnet, die den Begriff drängen völlig falsch interpretiert haben und sich regelrecht bedrängt fühlten. Sie meinten, Paulus wollte hier zum Ausdruck bringen, dass Jesus Christus ihn schier genötigt habe, das Evangelium zu verkündigen. Doch nicht Jesus Christus hat den Apostel Paulus gedrängt, sondern seine Liebe. Das heißt, Paulus ist so erfüllt von dieser Liebe, dass er gar nicht anders kann, als denen davon zu erzählen, die diese Liebe noch nicht für sich entdeckt haben. Wie heißt es doch so schön im reinsten Lutherdeutsch: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Die nächste Aussage in Vers 14 lautet: Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Der eine, der für alle gestorben ist, damit ist Jesus Christus gemeint. Er hat am Kreuz die Sünden der Menschen auf sich genommen. Was bedeutet nun aber, so sind sie alle gestorben? Meines Erachtens bezieht sich das auf den alten, den fleischlich gesinnten Menschen. Er hat keine echte Daseinsberechtigung mehr, wenn jemand eine geistliche Neugeburt erlebt hat. Demnach könnte man Vers 14 auch so zusammenfassen. Weil Jesus für unsere Sünden starb, ist unser altes Leben, das wir früher geführt haben, vorbei. Und diese Absichtserklärung, so will ich sie mal nennen, führt mich zur Kernaussage von Vers 15. Da geht es um diejenigen, die eine geistliche Neugeburt erlebt haben. Sie leben hinfort nicht für sich selbst, sondern für denjenigen, der für sie gestorben und auferstanden ist. Weiter schreibt Paulus in Vers 16: Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Nicht kennen nach dem Fleisch. Damit ist gemeint, einen Menschen bzw. Christus nicht so wahrnehmen, wie er äußerlich in Erscheinung getreten ist, sondern in einem geistlichen Sinne. Schon im Hinblick auf unsere Zeitgenossen ist das gar nicht immer so leicht. So kenne ich zum Beispiel zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine ist als Dozent an einer technischen Hochschule tätig, ein wirklich schlauer Kopf, während der andere auf der Straße lebt und seine wenigen Habseligkeiten stets mit sich führt. Äußerlich betrachtet haben diese beiden Männer absolut nichts gemeinsam. Und mit äußerlich meine ich nicht nur ihre Kleidung oder die Frisur, sondern auch ihre Bildung, ihre persönlichen Einstellungen und ihren Lebensstil. Geistlich betrachtet haben sie aber doch etwas gemeinsam. Sie sind beide nicht gläubig. Dennoch ist Jesus Christus für beide gestorben, und ich wünsche mir sehr, dass sie das irgendwann im Glauben für sich annehmen können. Zurück zu unserem Bibeltext zu Vers 16. Wenn Paulus hier also schreibt, wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, dann bedeutet das auch, wir verkündigen das Evangelium unter den Menschen ohne Ansehen der Person. Soziale Unterschiede dürfen da keine Rolle spielen. Im Jakobusbrief Kapitel 2 geht Jakobus auf diese Problematik ein. Er redet den Christen ins Gewissen und fragt sie, liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprächet zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz, und sprächet zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setze dich unten zu meinen Füßen, ist es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Soweit dieses Zitat aus dem Jakobusbrief. Ob arm oder reich, ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, geistlich gesehen sind alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, wie Paulus es im Römerbrief ausdrückt. Aber für sie alle ist Jesus Christus gestorben, damit die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nun ist ja in Vers 16 unseres Bibeltextes nicht nur allgemein von Menschen die Rede, die nicht nach Äußerlichkeiten, nicht nach dem Fleisch beurteilt werden sollen, sondern da geht es auch um Christus, den einige nach dem Fleisch gekannt haben, die ihm also während seiner Zeit als Mensch begegnet sind. Ob Paulus den Zimmermannssohn aus Nazareth wirklich kennengelernt hat, ist fraglich. Ich vermute allerdings, dass er bei seiner Kreuzigung dabei gewesen ist. Als ein junger und ehrgeiziger Pharisäer durfte er sich solch ein Schauspiel doch nicht entgehen lassen. Menschen, die Jesus Christus nur nach dem Fleisch kennen, wissen, dass er vor rund 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde, dass er einen Teil seines Lebens in Nazareth verbracht hat, dass er sich mit seinen Jüngern gern in der Nähe des Sees Genezareth aufgehalten hat, dass er bei der Hochzeit zu Kana wohl sein erstes Wunder vollbracht hat und dass er in Jerusalem gekreuzigt wurde. Doch ob es stimmt, dass er am dritten Tage auferstanden und später zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist, das brauchen Sie niemanden zu fragen, der Jesus nur nach dem Fleisch kennt. Deshalb habe ich auch immer ein ungutes Gefühl, wenn an Weihnachten, an Karfreitag und Ostern im Fernsehen gezeigt wird, wie sich die Menschenmassen in Jerusalem drängeln. Was suchen die Menschen dort, frage ich mich. Suchen sie ein kleines Baby, das in einer Futterkrippe liegt? Einen Mann, der grausam gequält und gekreuzigt wird? Wollen sie ein leeres Grab mit einem zurückgelassenen Leinentuch sehen? Selbst wenn sie das alles finden würden, sie würden damit doch nur dem menschlichen Jesus begegnen, beziehungsweise den Spuren, die er zurückgelassen hat. Wer dagegen Jesus, dem auferstandenen Herrn, dem Sohn Gottes begegnen will, der braucht ihn nur im Gebet zu bitten, sich ihm zu offenbaren. Denn, so drückt der Apostel Paulus es in unserem Bibeltext aus, Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.